Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Schön, euch auch unter der Woche in einem Gottesdienst zu sehen, heute am Donnerstag. Dieses Liedblatt brauche ich nicht. Ich freue mich, dass wir uns heute Zeit nehmen dürfen, ein besonderes Ereignis innerhalb des Erlösungswerkes Jesus zu betrachten. Wir sind hier, um Himmelfahrt zu feiern, und ich möchte den Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium als Einleitung vorlesen, aus Lukas Kapitel 24, die Verse 50 bis 53, mit denen Lukas sein Evangelium abschließt und diese Begebenheit, als Jesus in den Himmel fährt, in diesen kurzen Worten zusammenfasst, wir aber dennoch hier in diesen Versen entscheidende Hinweise schon finden können, was Himmelfahrt den Jüngern, die da dabei waren, gegenüber ausgelöst hat und zugleich auch hier schon einen Hinweis daran finden, wie Jesus dieses Ereignis wahrgenommen hat und was er getan hat, während er in den Himmel aufgenommen wurde. In Lukas 24, Vers 50, ab Vers 50 steht: Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und hinaufgetragen wurde in den Himmel. Wir finden wie Jesus, dass er die Jünger an der Hand nimmt, er sie an diesen Ort führt, um was zu tun? Um sie zu segnen. Ihnen Gottes gnädiges, gutes Handeln zuzusprechen. Aufgrund seines Erlösungswerkes. Und Jesus hört nicht damit auf und dann kommt der nächste Part und er wird in den Himmel gehoben, sondern es heißt, dass er, während er sie segnete, in den Himmel aufgenommen wurde. Jesus hat Himmelfahrt erlebt und wahrgenommen, während er den Blick auf seine Jünger gerichtet hatte, um sie zu segnen. Das Erleben dieses Ereignisses hat Folgendes in den Jüngern ausgelöst, Vers 52. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Welche Reaktion auf Himmelfahrt wird hier in den Jüngern beschrieben? Wir finden drei Aspekte. Diese Tatsache zu sehen, zu erleben und wahrzunehmen, hat erstens in ihnen Anbetung ausgelöst und Ehrfurcht. Sie waren dabei und sie warfen sich vor Jesus nieder. So haben sie ihren Herrn in den Himmel verabschiedet. In einer anbetenden Haltung, wo sie sich vor ihm niedergeworfen haben. Zweitens, dieses Ereignis hat nicht in ihnen Trauer ausgelöst, sondern es heißt, dass sie mit großer Freude nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Normalerweise sind Abschiede für uns, vor allem wenn es um einen Abschied entweder der endgültig ist oder der mit einer längeren Zeit einhergeht, wo wir die Person nicht sehen, mit Trauer und Kummer verbunden. Dieser Abschied, den die Jünger erlebten, hat etwas anderes ausgelöst. Es heißt, dass sie mit großer Freude nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Und die dritte Sache, die sie erlebten oder die der Text hier als Reaktion beschreibt, ist, sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Die dritte Sache, die hier als Reaktion auf Himmelfahrt beschrieben wird, ist Gottesdienst. Dass sie miteinander versammelt waren, um Gott zu ehren und ihm zu dienen. Ich wünsche mir, dass wenn wir heute eine Erinnerung, einen Einblick darin bekommen, was wir an Himmelfahrt feiern, was Christus darin getan hat und was er damit auch angefangen hat zu tun, dass das in uns genau diese Punkte auslöst. Dass wir Ehrfurcht haben vor unserem Herrn und König, der in den Himmel aufgenommen wurde. Dass in uns eine große Freude geschieht, weil wir verstehen und erinnert werden dürfen, was Christus damit angefangen hat zu tun und immer noch tut. Und dass diese Dinge uns dazu führen zu sagen, Herr, wir wollen dir alle Zeit als Gemeinde, als dein Tempel dienen und dich preisen. Und der Text, der uns heute dafür in Himmelfahrt einführen und auch erinnern soll, den finden wir in Römer Kapitel 8, in unserer Predigtreihe in Vers 34, Römer Kapitel 8, Vers 34. Ich möchte diesen Vers einmal vorlesen und dann gemeinsam mit uns beten. Dort steht Folgendes: Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt worden, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das ist unser Vers heute zur Himmelfahrt. Ihr dürft gerne zum Gebet aufstehen. Jesus, ich möchte noch einmal darum beten, Herr, dass deine Worte uns deine Herrlichkeit sehen lassen, dass wir einmal mehr über das Evangelium staunen und mit Dankbarkeit und Anbetung erfüllt sind, mit Freude erfüllt sind für das, was du aus Gnade getan hast, Herr. Ich bitte dich, dass wir ein Stück weit mehr erkennen, daran erinnert werden, wer du bist als Gott, als König, aber wer du genauso in deiner Liebe für uns, für deine Gemeinde, für dein Volk bist, Herr. Und dass das in uns die Kraft, die Grundlage schafft, dir weiterhin mit unserem Leben, mit unseren Worten, mit unserem Herzen, unserem Denken zu dienen und dich anzubeten. Bitte schenk es durch deinen Heiligen Geist und sei du meine und unsere Hilfe. Amen. Das Anliegen unseres Abschnitts in Römer 8, Vers 31 bis 39, in dem wir uns befinden, dieser Abschnitt kann letztendlich auch mit folgenden Fragen zusammengefasst werden. Paulus schließt dieses Kapitel, indem er noch einmal auf den Punkt und groß machen möchte und diese Frage an uns stellt: Kann irgendeine Person dich dazu bringen, dein Heil in Christus wieder zu verlieren? Kann irgendeine Person etwas dazu beitragen, dass du letztendlich nicht in der Herrlichkeit bei Christus ankommst? Und die Antwort, von der er hier ausgeht, mit den verschiedenen Fragen, die er hier stellt, ist: Nein, niemand. Niemand kann irgendetwas tun, das uns als Kinder Gottes dazu bringt, nicht in der Herrlichkeit anzukommen. Und genauso, es wird dann ab den Versen 35 stärker darum gehen, stellt er hier die Frage nicht nur nach einer Person, sondern genauso nach einer Situation. Können irgendwelche Umstände, kann irgendeine Situation dich dazu bringen, dein Heil zu verlieren? In anderen Worten, kannst du als Kind Gottes in eine Situation kommen, in der du deinen Glauben verlierst und dich von Christus lossagst? Und auch hier wird dieser Text die Antwort bringen: Nein, niemand. Gott verneint hier in diesen zwei Fragen zusammengefasst und von Paulus noch deutlicher ausgeführt diese Tatsachen. Und darin spielt auch nach Vers 34, den wir heute gerade eben gelesen haben, Himmelfahrt eine entscheidende Rolle. Ein Grund, warum niemand dich dazu bringen kann, als Kind Gottes doch letztendlich verdammt zu werden, in der Hölle zu landen, ist: Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Das erklärt uns Vers 34. Es ist eine Anknüpfung an die vorherigen Fragen, in der wir uns angeschaut haben: Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Das war die Frage, die in Vers 31 losging. Die zweite Frage war: Wer will gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Und die dritte Frage, zu der wir heute in unserem Text kommen, Vers 34, ist: Wer ist es, der verdamme? Wer kann dazu beitragen, dass wir als auserwählte Kinder Gottes doch letztendlich verdammt werden? Mit dieser Formulierung ist der Vers 34 stark an diesen juristischen Sprachgebrauch von Vers 33 geknüpft. Wir hatten in Vers 33 die Thematik von Gott als Richter, Gott als Zeugen, aber Gott genauso als Kläger, der in der Lage ist, Menschen ihre Schuld vorzuweisen, als Zeuge gegen sie aufzutreten und darin sie zur Verurteilung zu führen. Das haben wir uns Vers 33 angeschaut. Aber die Antwort ist: Wenn Gott sich nicht dafür entscheidet, sondern Gott sich dazu entscheidet, zu rechtfertigen, das heißt, nicht für schuldig zu erklären, wer kann dann noch irgendeine Sünde aufbringen, die uns in die Hölle bringen könnte? Was will der Teufel, der uns nicht mehr vor Gott anklagen will, sagen, was uns letztendlich schuldig spricht? Und diese Formulierung: Wer ist es, der verdamme, knüpft in dieser Hinsicht darin an, dass der Begriff verdammen auch als verurteilen übersetzt werden kann. Das heißt, in einem richterlichen Prozess haben wir eine Anklage, Zeugen kommen vor und sagen, ich beschuldige diese oder jene Person, das oder jenes getan zu haben. Und wenn der Richter aufgrund des Zeugenbefundes sagt, es ist die Wahrheit, diese Person hat tatsächlich in dieser Art und Weise gegen ein Gesetz, gegen das Gesetz verstoßen und er dann quasi zum Urteilsspruch kommt, dann ist es dieses Wort, er verdammt diese Person jetzt zu Gefängnisstrafe, Sozialstunden, was auch immer. Das ist dieser Begriff, die Thematik, wo Vers 34 anknüpft. Es ist die Frage, wer kann uns für schuldig erklären und ein bestrafendes Urteil über uns aussprechen? Wer kann uns als Auserwählte Gottes verurteilen, uns dazu bringen, dass Gott uns letztendlich doch für schuldig erklärt? Was wäre, ich denke, es ist hilfreich, um die Schönheit des Verses wahrzunehmen, uns noch einmal daran zu erinnern, was denn verdammt werden bedeuten würde. Es ist theoretisch zu sagen, okay, Gott erklärt für schuldig, Gott spricht ein Urteil, ein Verdammungsurteil aus. Ja, okay, wie würde denn Verdammung aussehen? Was würde denn verurteilt werden für uns Menschen bedeuten, wenn wir als Sünder vor Gott stehen und er seinen verdammenden Urteilsspruch ausspricht? Was würde das für uns beinhalten? Zwei Aspekte werden zum einen vom Kontext in Römer 8 und der Schrift deutlich. Von Gott verdammt zu werden würde bedeuten, all die Herrlichkeit, die Schönheit, die vorher beschrieben wurde, in der Gegenwart Christi, in einem ewigen Erbe voller Freiheit, ohne Sünde, in ewiger Freude in der Gegenwart Gottes, nicht zu erleben. Das würde verdammt werden bedeuten. Das heißt, so herrlich der Himmel dargestellt wird in der Gegenwart Gottes und wir Menschen uns damit beschäftigen dürfen, wie es Gott offenbart hat und wir sagen, da wollen wir hin, das ist unser eigentliches Zuhause, der eigentliche Ort, wo wir zur Anbetung Gottes geschaffen wurden. Das kannst du alles streichen, weil verdammt werden bedeutet, da kommst du nicht hin. All diese Segnungen, die es im Evangelium Gottes aus Gnade gibt, gelten dir nicht. Das ist der erste Aspekt von verdammt werden. Damit hört es aber nicht auf. Die Hölle ist nicht einfach nur die Abwesenheit vom Himmel. Die Hölle ist nicht einfach nur der Ort, wo du nicht die Herrlichkeit und Schönheit erlebst, sondern im Kontrast dazu das Gegenteil erlebst. Das ist die Hölle. Verdammt zu werden bedeutet nicht einfach nur keine Herrlichkeit zu erleben, sondern ewige, niemals endende Qual und Schmerzen unter dem Zorn Gottes. Das ist die Konsequenz von verdammt zu werden. Jesus sagt in Markus 16, Vers 16 folgendes: Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Jesus setzt diesen Begriff, dieses verdammt werden, verurteilt werden, in den Kontrast dazu, aus Glauben im Bezeugen der Taufe errettet zu sein. Verdammt zu werden ist das Gegenteil von Rettung zu erleben. Verdammt zu werden ist das Gegenteil von gerechtfertigt zu sein, nicht für schuldig erklärt worden zu sein, sondern aus Gnade beschenkt zu werden, sondern stattdessen verurteilt zu werden, für schuldig erklärt zu werden für unsere Sünde. Wie würde dieses Urteil Gottes aussehen? Wie würde der Ort aussehen, in dem Gott diese Strafe, diese Verdammnis ausübt? Wir finden in der Bibel unterschiedliche Verse, die uns ein Bild, eine Erklärung über das Gericht Gottes geben. Und so finden wir das auch im Römerbrief. Schlag bitte Römer Kapitel 2 auf. Römer Kapitel 2. Und ich möchte hier als Erklärung, als Definition dazu, was bedeutet verurteilt, verdammt zu werden, was bringt das mit sich, diese Verse mit uns anschauen. Es ist letztendlich die Thematik, die in der Schrift entfaltet wird mit dem Gericht Gottes. Das ist die Überschrift. Gott als Richter, der Konsequenzen für Sünde verhängt. Und so finden wir folgende Begriffe. Zum einen Vers 5. Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das heißt, dieses Gericht wird mit einem Tag des Zorns beschrieben, mit einem gerechten Gericht, in dem Gott einen Fixpunkt, einen Tag festgesetzt hat, an dem er anfangen wird, es in einer bestimmten Form auszuüben. Und auch dieser Zorn Gottes ist nicht einfach nur, dass Gott unendlich wütend auf Sünder ist, sondern diese Wut wirkt sich praktisch aus, dass Menschen sie spüren werden. Die Hölle ist nicht einfach nur ein Ort, wo Menschen sind und wissen, oh nein, Gott ist zornig auf mich. Dieser Zorn wird spürbar sein, erlebbar, körperlich, psychisch und emotional. Schaut genauso weiter in Vers 8 und Vers 9. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Worauf wird hier der Fokus gelegt, wenn Zorn und Grimm über Menschen kommt, die der Wahrheit ungehorsam sind? Es heißt hier Angst und Drangsal. Hast du dich schon mal gefürchtet? Hast du schon mal Todesangst gehabt? Ich denke, nicht alle können diese Frage mit Ja beantworten. Wir haben unterschiedliche Stufen an Angst und Panik, die wir erleben können. Was wir hier auf der Erde dazu erleben können, ist nur ein Vorgeschmack zu dem, was Menschen erleben werden, wenn sie von Gott verdammt werden und in der Hölle landen. Es ist ein Ort, ein Zustand ewiger Angst und Drangsal. Drangsal heißt bedrängt werden, keinen Ausweg mehr sehen, Hoffnungslosigkeit erleben, Panik, weil man nicht ein- und ausweist und nichts ändern kann. Das ist der Ort, wie der Hölle beschrieben wird. Das ist die Auswirkung davon, wenn Gott sagt, ich bin zornig auf dich und ich bin ein gerechter Richter, der dir jetzt die Konsequenz für deine Sünde erlebt. Es ist kein Spaß, wenn es heißt, verdammt werden oder nicht verdammt werden. Es steht auf dem Spiel, ob sich der ewige Gott in seiner Allmacht und Stärke unter Zorn gegen dich richtet oder nicht. Das bedeutet es, verdammt zu werden. Genauso wird in Römer Kapitel 5 diese Verdammnis, diese Verurteilung und die Konsequenz davon nicht einfach nur mit Zorn, Grimm, Drangsal und Angst zusammengeführt, wie wir es in Römer 2 haben. Vor allem dieser Begriff von Zorn bekommt im Römerbrief eine starke Betonung. 8-mal spricht Paulus im Römerbrief davon, dass Gott zornig ist und Zorn auf Menschen auferlegt. Es wird hier in Römer 5 mit dem Tod verknüpft. In Römer 5, Vers 12 heißt es, darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Hier wird als Konsequenz von Sünde, als Konsequenz dessen, was darin in die Welt gekommen ist, und es ist nicht einfach in die Welt gekommen im Sinne von, ups, das war da, sondern Gott hat aktiv als Konsequenz den Tod in die Welt gesprochen. Er war es, der Adam und Eva gesagt hat, wenn ihr davon isst, müsst ihr sterbend sterben. Ihr werdet in einem Zerfall, in einem Vergänglichkeitsprozess letztendlich dem Tod ins Auge sehen müssen und sterben. Gott ist es, der darin den Tod als Konsequenz für die Sünde, den Tod in die Welt gebracht hat. Und wir erleben es zum einen als Konsequenz dessen, dass Adam als dieser eine Mensch gesündigt hat. Und wir erleben es zum anderen, er macht hier eine doppelte Begründung. Er sagt, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Er bringt hier zwei Dinge. Auf der einen sagt er, okay, der Grund, warum dieses Verdammungsurteil Gottes in der Welt ist, ist, dass Adam gesündigt hat. Aber wir können jetzt nicht einfach sagen, ja toll Adam, warum hast du das getan? Sondern die zweite Begründung ist, ja sie alle haben gesündigt. weil, es ist genauso eine Begründung, weil sie alle gesündigt haben, liegt das darin. Der Mensch von Geburt an bestätigt durch sein sündiges Handeln als Nachkomme Adams, dass er es wert ist, diese Konsequenz zu erleben und zu erleiden. Also genauso wie diese Konsequenz Gottes nicht nur mit Zorn, mit Angst und Drangsal beschrieben wird, wird sie mit dem Tod verknüpft. Und dann haben wir in Vers 17 und Vers 18 eben diesen nochmal den Zusammenhang mit der Verdammnis. Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überfülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, hier ist die Verknüpfung, die Übertretung des einen führt zur Verdammnis, die Sünde des einen führt zum Tod. Verdammnis bedeutet, oder die Verurteilung Gottes bringt den Tod mit sich. So wird aber hier der Kontrast gesetzt, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Ich habe diesen Vers erwähnt, dieser Begriff Verdammnis kommt gar nicht so häufig in der Bibel vor, wie ich am Anfang dachte. Deswegen geht es darum, wie füllen wir das? Womit wird Verdammnis verknüpft? Hier wird Verdammnis mit dieser Konsequenz Gottes verknüpft, dass er den Tod über die Menschen ausspricht. Dass er den Tod als Konsequenz für Sünder auferlegt. Aber genauso auch hier die Andeutung. Es gibt die Möglichkeit, nicht die Konsequenz eines Sünders zu erleben. Es gibt die Möglichkeit, nicht, ich will es so formulieren, den gleichen Tod zu erleben, den ein Sünder verdient hat. Sondern es heißt hier, dass es durch die Gerechtigkeit des einen Rechtfertigung des Lebens gibt. Es gibt die Möglichkeit, als Urteilsspruch Gottes nicht Verdammnis und Tod zu erleben, sondern genauso als Urteilsspruch, als Konsequenz von Rechtfertigung, du hast Leben verdient. Du hast es verdient, weil du in Christus bist, weil du durch sein Blut gerechtfertigt bist, nicht ewigen Tod, nicht ewige Angst, nicht ewigen Schmerz zu erleiden, sondern Leben zu bekommen als Urteilsspruch Gottes. Es ist die Rechtfertigung des Lebens, die Rechtfertigung, die uns Leben in Christus bringt. Und dazu gehört all die Herrlichkeit, wie Gott diesen Ort des Lebens, den Himmel in seiner Gegenwart beschreibt. Eine wichtige Anmerkung noch zu dem Tod, der hier beschrieben wird. Der Tod, es wurde schon sehr oft hier erklärt, deswegen möchte ich es nur erwähnen, der Tod wird in der Schrift unter anderem mit zwei Ebenen definiert. Es wird von einem ersten und einem zweiten Tod geredet. Es wird von einem körperlichen Tod, von einem Abscheiden hier auf der Erde geredet, aber es wird genauso von einem zweiten Tod geredet, der einen ewigen Zustand der Pein und der Qual mit sich bringt. Das ist der letztendlich die Tatsache, in die Hölle, in den Feuersee geworfen zu werden. Das definiert die Schrift, die Bibel, als diesen zweiten ewigen Tod, der eine Konsequenz dessen ist, wenn Menschen von Gott verurteilt und verdammt werden. Ich möchte dazu einmal kurz Offenbarung Kapitel 20 aufschlagen und auf zwei Verse hinweisen, weil sie einen weiteren Hinweis darauf geben, wie es sich auswirkt und anfühlt, dieses Verdammungsurteil des Todes von Gott zugesprochen zu bekommen. Zum einen erklärt uns Offenbarung Kapitel 20, Vers 10, dass es die Hölle, dieser Feuersee, nicht einfach nur ein Ort, der Ort ist, wo Menschen gerichtet werden, sondern genauso auch, wo der Teufel gerichtet wird. Manche haben die Vorstellung von der Hölle, dass dort der Teufel ist, der die Menschen noch quält und plagt. Das ist nicht wahr. Die Hölle ist nicht der Ort, wo der Teufel sein Unsinn weiterhin treiben kann und Menschen einfach nur zu quälen. Sondern die Hölle wird als der Ort bezeichnet, wo der Teufel selber aktiv von Gott, von dem Lamm, gequält, unter Schmerzen gequält und gerichtet wird. In Offenbarung 20, Vers 10 steht, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. wo sowohl das Tier ist, als auch der falsche Prophet, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben jetzt zum einen diesen Feuersee, die Hölle, als den Ort, wo der Teufel hingeworfen wird, um was zu erleben. Nicht um dort weiter irgendwie Macht über Menschen auszuüben, sondern sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und gepeinigt werden ist nicht die Beschreibung für einen Schmerz, wenn man sich den Fuß anstößt. Gepeinigt werden beschreibt große Qual. Genauso erklärt uns dieses Kapitel, dass das derselbe Ort ist, in den alle Menschen geworfen werden, die nicht im Buch des Lebens stehen, die nicht in Christus die Rechtfertigung des Lebens bekommen hat, die dazu führt, dass sie nicht an diesen Ort müssen. Vers 14 und 15 steht: Und der Tod und der Hades wurde in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wer nicht im Buch des Lebens steht, wer von Gott nach seinen Werken gerichtet wird und darin nicht bestehen kann, sondern verdammt verurteilt wird, hat genauso diesen Ort, diesen Zustand als Verdammungsurteil zu erwarten. Er hat den Tod zu erwarten, die ewige Strafe unter Gottes Zorn, voller ewiger Qualen, Schmerzen und Leid, in einem emotionalen Zustand der Angst, Bedrängnis, Trauer und Hoffnungslosigkeit. Das ist kein Spaß. Wenn Paulus in Römer 8, Vers 34 sagt, ja, wer kann uns verdammen? Dann steht das auf dem Spiel. Dann geht es darum, ob du als Mensch das bekommen wirst, was du als Sünder verdient hast, oder ob Gott dich verschont. Oder ob Gott sagt, dieses Urteil spreche ich nicht über dich aus. Und Jesus hat selber, es gibt eine unberechtigte Panikmache vor der Hölle. Es gibt einen Missbrauch der Dramatik, wie die Hölle beschrieben wird, um Menschen einfach nur grundlos Furcht und Angst machen zu können. Aber es gibt eine gesunde Furcht, die uns dieser Ort eintreiben soll, die auch Jesus angewandt hat. Jesus hat die Hölle nicht schön gemalt. Da bin ich mir jetzt unsicher. Jesus hat, als er von der Hölle gesprochen hat, hat er auf einen Mist- und Müllhaufen bei Jerusalem hingezeigt, auf dem Müll verbrannt wurde. Und er hat dieses Bild genommen, dorthin gezeigt und sagt, übrigens Leute, das ist der Ort. Es gibt eine gesunde Furcht, die Christus selber sprachlich gebraucht hat, damit wir wachgerüttelt werden und uns bewusst wird, was es bedeutet, wenn Gott zornig auf dich ist. Genauso zu verstehen, ich bekomme nicht das, für mich würde es schon reichen, einfach nicht nur an diesen Ort zu kommen. Es ist so viel krasser, wenn Gott sagt, nein, nicht verdammt zu werden bedeutet nicht einfach nur Verschonung, sondern Beschenken. Gott sagt nicht einfach nur, ich verurteile dich nicht, ich verdamme dich nicht, ich bringe dich nicht an diesen Ort, sondern ich bringe dich stattdessen an einen anderen Ort. Wie viel kostbarer wird der Himmel, wenn wir verstehen, wovor wir verschont werden und was wir im Gegensatz dazu bekommen werden. Wir als Kinder Gottes müssen nicht sagen, ich habe Furcht und Pein und Zittern, dorthin zu kommen. Ich fürchte mich, verdammt zu werden, sondern wie schreibt Paulus von Tod? Wie schreibt Paulus von diesem Ablegen dieses Gewandes? Allein diese Begriffe klingen anders, oder? Unsere irdische Hütte wird abgebaut. Wir entschlafen. Die Bibel ist so sensibel, weil sie deutlich macht, wir sterben nicht den Tod eines Sünders. Es ist etwas völlig anderes. Auch wenn es äußerlich, irdisch damit einhergeht, dass wir diese Hülle verlassen müssen, dass wir sterben, so ist der Tod für uns etwas grundlegend anderes. Es ist Gewinn. Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das ist die Perspektive eines Kind Gottes, das nicht Furcht haben muss, verdammt zu werden, sondern zu wissen, das ist Gewinn für mich. Er sagt genauso, Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn dort ist es weit besser. Das ist eine völlig andere Formulierung über das Sterben. Warum? Weil wir Christus haben. Und weil in Christus, und das schlagt mit mir Römer 8, Vers 1 auf, weil in Christus Folgendes heißt: Also ist jetzt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Deswegen können wir ohne Furcht vor Verdammnis, deswegen können wir in einer völlig anderen Perspektive über das Sterben oder den Tod reden. Warum? Weil Tod für uns keine Verdammnis ist. Weil Sterben für uns keine Verurteilung ist. Weil diese Welt zu verlassen für uns nicht der Übergang in eine viel größere, ewige, schlimmere Pein und Qual ist, sondern in die Freiheit der Herrlichkeit, die Gott uns in Christus bereitet hat. Wer in Christus ist, für den gibt es keine Verdammnis mehr. Für den gibt es keinen Urteilsspruch mehr, der einen an diesen Ort bringt, sondern allein Rechtfertigung des Lebens. Das erhalten wir in Christus. Und das ist die Zukunft, die wir als Kinder Gottes haben dürfen, während wir schon jetzt, so sagt es Hebräer 2, frei gemacht worden sind von der Furcht des Todes durch das, was Christus für uns getan hat. Und Paulus stellt nicht einfach nur diese rhetorische Frage, wer ist es, der verdamme? Und wir haben uns angeschaut, was dahinter stehen würde, verdammt zu werden, sondern das Anliegen von Paulus ist es jetzt nicht einfach nur zu sagen, was wir nicht zu erwarten haben, sondern aus Gnade bekommen haben, sondern uns nochmal daran zu erinnern und groß zu machen, warum wir es nicht zu erwarten haben. Warum haben wir keine Verdammnis zu erwarten? Warum? Warum dürfen wir als Menschen, die als Kinder Gottes, die immer noch versagen, die immer noch sündigen, als Heilige, warum müssen wir nicht mit der Furcht leben, verdammt und verurteilt zu werden? Und die Antwort gibt Paulus in dem Rest von Vers 34. Und er macht es, indem er noch einmal groß macht, was Christus für uns getan hat. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass ab Vers 31, aber schon vorher, als dieser Rettungsplan Gottes beschrieben wird, Paulus den Fokus völlig und ganz darauf setzt, dass Gott etwas geplant hat und getan hat und tut. Begriffe wie Buße und Glaube spielen hier keine Rolle. Er hat es davor deutlich entfaltet. Wir haben Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Wir haben Frieden mit Gott, weil wir aus Glauben gerechtfertigt sind. Das leugnet die Schrift nicht. Das ist die Verantwortung, der Zugang, der Schlüssel, den wir haben, um nicht verdammt zu werden. Paulus erwähnt diese Begriffe hier aber gar nicht. Warum? Paulus sagt jetzt einfach nur, Gott hat etwas getan. Du brauchst dir jetzt gar nichts auf deinen Glauben oder sonst irgendetwas einbilden. Ich beschreibe einfach nur, dass Gott dich an diesen Punkt gebracht hat. Deine Verantwortung ist jetzt hier erstmal völlige Nebensache. Es geht darum, dass wir darüber staunen, wer und wie Gott ist. Schaut, welche Antwort er in Vers 34 bringt. Er nennt uns vier Gründe, nicht einfach nur einen. Er nennt uns in Vers 34 vier Gründe, warum wir keine Verdammnis mehr zu erwarten haben. Ich lese einmal vor. Christus ist es, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auferweckt worden ist. Der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Die vier Dinge, die Paulus hier erwähnt, die die Grundlage dafür bilden, sind nichts, was wir getan haben oder tun, sondern allein das, was Christus getan hat. Was hat er getan? Erstens, er ist gestorben. Zweitens, er wurde auferweckt. Und jetzt kommen wir zur Himmelfahrt. Drittens, er sitzt zu Rechten Gottes. Und viertens, dort verwendet er sich für uns. Das sind die vier Gründe, warum wir keine Verdammnis zu erwarten haben. Nicht in erster Linie dein Glaube, nicht in erster Linie oder schon gar nicht deine Werke. Allein, was Christus getan hat. Und ich finde das so eindrucksvoll. Paulus hätte einfach nur eine Sache schreiben können. Wer ist es, der verdamme? Christus ist, der gestorben ist. Passt, da hätte man eine wundervolle Predigt zu halten können. Ohne Witz. Man hätte es in der ganzen Schrift nochmal entfalten können, was dieser stellvertretende Sühnetod für Christus für uns bedeutet hat. Er hat in Vers 33, hat er ja auch einfach nur gesagt, wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es ja rechtfertigt. Punkt. Gott kann für gerecht erklären. Fertig aus. Gibt es nichts hinzuzufügen. Schaut mal, wie viel Mühe sich Gott in Vers 34 gibt und sagt, hey, ich weiß, ihr seid Zweifler. Ich nenne dir jetzt 4 Gründe. Ich nenne dir 4 Gründe, die noch einmal groß machen, was Christus getan hat, damit du dir sicher sein kannst, dass nichts und niemand dein Heil rauben kann. Dass nichts und niemand dich in eine Situation bringen kann, die dazu beiträgt, dass dein Glaube nicht bewahrt wird und du nicht in der Herrlichkeit ankommst. Ich nenne dir 4 Gründe dafür. Wir wollen sie uns anschauen. Mit unterschiedlicher Gewichtung, weil wir haben ja heute Himmelfahrt. Der erste Grund, den Paulus hier erwähnt, ist, dass wir keine Verdammnis mehr zu fürchten brauchen. Warum? Weil Christus stellvertretend für uns gestorben ist und er unsere Verurteilung darin auf sich genommen hat. Er hat es genauer am Anfang von Römer 8 ausgeführt. Geht mal zurück in die ersten Verse aus diesem Kapitel. Nach dieser wundervollen Aussage, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus sind, führt Paulus es noch weiter aus mit folgenden Worten. Es heißt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns. Unglaublich viele Informationen, die er hier reinpackt. Was macht er hier deutlich? Erstens, wir haben hier diese Verknüpfung am Ende von Vers 3, die Sünde im Fleisch verurteilte. Es ist exakt das gleiche Wort. Es heißt, Gott hat, indem er etwas in Christus getan hat, die Sünde im Fleisch verdammt. Er hat unser Verdammungsurteil bereits an einem anderen Tag über jemand anderen ausgesprochen. Das ist es, das ist diese thematische Verknüpfung, warum keine Verdammnis vorhanden ist. Was hat Gott getan? Er erinnert hier erstmal noch einmal daran, dass dem Gesetz Unmögliche, weil es für das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Uns ist eine bestimmte Tatsache nicht nur schwer, sondern es heißt hier unmöglich. Was ist uns unmöglich? Dem Gesetz Gottes Genüge zu werden. Es ist uns unmöglich. Wir sind absolut überhaupt nicht in der Lage dazu, aufgrund vom Kennen und Hören und Offenbaren von dem, was wir eigentlich tun sagen sollten, von dem moralischen Anspruch Gottes im Gesetz ist, ehrenvoll und tugendhaft zu leben, so dass wir nicht verdammt werden. Es ist uns unmöglich. Abgekürzt hier als, es ist dem Gesetz unmöglich. Das Gesetz kann uns nicht retten. Es kann uns nicht einmal helfen, bessere Menschen zu sein. Geht nicht. Es kann uns nicht, was bedeutet rechtfertigen? Rechtfertigen heißt, gerecht leben. Also diesen Status vor Gott zu haben. Aus Werken würde es bedeuten, Perfektion, gerechter Wandel, nirgends Fehler, nirgends übertreten. Wenn die Schrift sagt, dass es dem Gesetz unmöglich war, wenn wir durch das Gesetz nicht gerechtfertigt werden konnten, heißt es, es kann uns nicht helfen, dass dieser Wandel besser wird. Geht nicht. Weder in Vollkommenheit, noch dem, dass wir uns eben irgendwie näher kommen. Die 10 Gebote können dich nicht zu einem besseren Menschen machen. Warum? Weil es durch das Fleisch kraftlos war. Dein Fleisch, in dem du geboren bist, als Sünder vor Gott, ist der Sünde unterworfen. Du bist kraftlos. Das Gesetz ist kraftlos. Du bist auf dich selbst gestellt nicht in der Lage, diesen Maßstab zu erfüllen, um letztendlich die Rechtfertigung des Lebens zu bekommen. Aber, und jetzt heißt es hier so schön, was dem Gesetz unmöglich war, tat jemand anders. Tat Gott. Was hat Gott getan? Er hat seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gesandt. Jesus hat den Körper angenommen, in dem wir versucht werden, in dem wir sündigen, in dem wir die Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Jesus hat dieses Fleisch der Sünde in seiner Versuchbarkeit angezogen und angenommen. Und es heißt, Gott hat es für die Sünde gesendet. Er hat jetzt etwas mit der Sünde vor. Was hat er vor? Dass in diesem Fleisch seines Sohnes die Sünde verurteilt wird. Was bedeutet es? Erstens, dass er in diesem Fleisch der Sünde permanent widersteht. Permanent. Die ganze Zeit. Und damit deutlich macht, die Sünde kann mir nichts. Zweitens, obwohl er dieses perfekte Leben gelebt hat, hat Gott ihn für Sünde verurteilt, verdammt, aber nicht für seine eigene. In diesem Fleisch der Sünde, in dem wir nicht nur Versuchungen erleben und fallen, sondern in diesem Fleisch der Sünde, in dem wir auch gerichtet werden, in dem wir von Gott, unter Gottes Zorn stehen, in diesem Fleisch der Sünde hat Christus was erlebt? Das Gericht Gottes über einen Menschen. Und er hat damit die Sünde im Fleisch verurteilt. Unsere Sünde. In seinem Fleisch hat er es erlebt, dass Gott unsere Verdammnis auf ihn legt. Dass Gott unser Gericht über ihn erhängt. Dass er Christus dafür verurteilt, was wir getan haben. Warum? Damit wir keine Verdammnis mehr erleben müssen, damit wir nicht fürchten müssen, für unsere Sünde verurteilt zu werden. Römer führt es weiter aus, Gott hat ihn dargestellt als Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut. Er wurde für unsere Übertretung hingegeben in das Gericht Gottes. Als wir noch Sünder waren, wurden wir durch seinen Tod versöhnt. Das ist der erste Grund. Warum gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind? Weil Christus für uns verdammt wurde. Das meint es, Christus ist gestorben. Jesus hat die Verurteilung deiner Sünde in seinem Fleisch auf sich genommen. Aber er bleibt hier nicht stehen. Paulus geht weiter in Vers 34 und er sagt, es gibt noch mehr zu sagen. Das ist nicht das einzige Argument. Er sagt, ja, noch mehr, dem ist noch etwas hinzuzufügen. Jesus Christus wurde nicht nur wegen unserer Übertretungen hingegeben, als stellvertretendes Sühnopfer, sondern er wurde um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Römer 4, Vers 25. Das heißt, indem er auferweckt wurde, bestätigte Gott, dass er über die Sünde, über den Tod und den Teufel buchstäblich triumphiert hat. Sie konnten ihn nicht im Tod, im Grab halten. Er hat sie überwunden. Er hat Rechtfertigung für uns ermöglicht. Was er stellvertretend erlebt hat, durchlitten hat, kann uns zugerechnet werden, dass wir es nicht erleben müssen. Seine Gerechtigkeit kann unsere werden und unser Tod ist zu seinem geworden. Das bedeutet, dass er um unsere Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Und genauso dieses, es gibt noch mehr zu sagen, diesen Hinweis, den macht Paulus in Römer 5. Er sagt, schaut mal, Jesus ist gestorben. Er sagt, wir sind durch seinen Tod, sein Tod hat Versöhnung gebracht. Tod ist jetzt in erster Linie eher menschlich, äußerlich was Scheiterndes, auch wenn die göttliche Perspektive darüber Triumph ist. Er sagt, wenn schon sein Tod, der menschliche Kollaps, so das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn bei Christus der Tod uns Versöhnung gebracht hat, was glaubt ihr, was er uns alles bringen kann, wenn er jetzt wieder lebt? Was glaubt ihr, wie viel mehr er mit seinem Leben uns zur Verfügung uns beschenken kann, wenn schon sein Tod so etwas Herrliches gebracht hat? Das ist die Logik, die Paulus in Römer 5 verwendet, wenn er sagt, wie viel mehr werden wir durch sein Leben gerettet werden. Wenn sein Tod uns versöhnt hat, wie viel sicherer ist es, dass wir wirklich die Errettung erleben und am Ziel ankommen, wenn Christus doch wieder lebendig ist. Wie viel sicherer ist es. Wir sind nicht mehr in unseren Sünden. Aber er bleibt auch da nicht stehen. Er sagt nicht nur, Christus ist gestorben, sondern noch mehr als auferweckt, sondern jetzt kommt nach diesem noch mehr zweimal ein auch. Der auch das und das tut, erlebt hat, der auch das und das tut. Seine Argumentation geht weiter und möchte jetzt deutlich machen, er sagt, okay, Christus ist gestorben und auferstanden, er wurde auferweckt. Wo ist er jetzt? Was macht Jesus jetzt, nachdem er lebendig geworden ist? Wie verbringt er seine Zeit, wenn man das mit allem Respekt ausdrücken soll, kann? Wofür gebraucht Jesus jetzt sein Leben? Was macht er? Wie ging es für Jesus nach der Auferstehung weiter? Das ist genauso ein Mitgrund, warum wir keine Verdammnis erleben. Was jetzt kommt, ist genauso die Argumentation darüber, warum wir uns nicht mehr fürchten müssen, verdammt und verurteilt zu werden. Wir werden es uns gemeinsam anschauen. Er sagt, Christus noch mehr, er wurde nicht nur auferweckt, sondern es heißt, der auch zur Rechten Gottes ist. Was wird mit dieser Formulierung ausgedrückt? Zum einen ist es ein Hinweis darauf, was wir vorhin auch gelesen haben, dass Christus in den Himmel aufgefahren ist und sich als Erstgeborener aus den Toten zu Rechten Gottes gesetzt hat. Das ist aber nicht einfach nur ein Ort, wo er sich jetzt befindet, zu Rechten Gottes sein, sondern dieser Titel geht mit einem Status und einer Macht einher, die Jesus Christus jetzt hat. Zu Rechten Gottes zu sitzen bedeutet, dass er die Herrschaft über alle und die Macht über alles im Himmel und auf Erden angetreten hat. Das ist quasi der Hintergrund, zu dem er sitzt, zu Rechten Gottes. Es ist nicht einfach nur ein Ort, an dem er ist, sondern eine Herrschaftsposition, eine Macht, die er darin angetreten hat, nachdem er es nicht wie ein Raub festigt, Gott gleich zu sein, sondern Mensch in Knechtsgestalt wurde. Epheser Kapitel 1, wir haben es vorhin gelesen, definiert und erklärt diese Position zu Rechten Gottes, was es in sich hat oder was es mit sich gebracht hat, dass Christus an diesen Ort gebracht wurde. Epheser Kapitel 1, Vers 20 bis 22, dort heißt es, dass Gott zum einen in der Kraft gewirkt hat, in seiner Kraft und Macht seiner Stärke, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Und was beinhaltet das jetzt? Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Was bedeutet es, dass Christus zu Rechten Gottes gesetzt wird? Zu Rechten Gottes zu sitzen, und es gibt nur einen einzigen, der diese Position innehat. Es heißt, dass er über, und es werden unterschiedliche Sachen aufgezählt, sowohl in der irdischen Welt als auch in der geistlichen Dimension. Es heißt, dass er über allem steht bzw. sitzt. Dass er die Kontrolle, die Macht über alle Gewalten und Kräfte im Himmel und auf der Erde hat. Es bedeutet, dass alles seinen Füßen unterworfen ist. Das heißt, dass er die Autorität und die Entscheidungsbefugnis hat über alles, was auf der Erde und im Himmel geschieht. Diese Position hat Christus nach der Auferstehung mit der Himmelfahrt wieder angetreten und angenommen. Alles muss seinen Worten gehorchen. Alles muss sich unter seine Macht beugen und damit seinen Zwecken dienen. Es muss alles, was passiert, seinen Platz in dem ewigen Plan Gottes einnehmen. Das hat Christus angetreten, als er in den Himmel aufgefahren ist. Und die Schrift bezeugt es an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Und dann gibt es aber hier einen wichtigen Hinweis in Vers 22, der auch mit Römer Kapitel 34, Vers 34 zusammenhängt. Dieser Jesus als wurde jetzt jemandem gegeben. Das klingt, jemandem etwas zu geben, klingt, dass man ein Anrecht auf etwas hat. Besitzen ist vielleicht zu stark ausgedrückt, aber er ist für etwas da, für jemanden da. Was sagt Vers 22?
Er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt, als dieses Haupt, und dem alles unterworfen ist, der Gemeinde gegeben. Was bedeutet das? Für wen gebraucht Jesus seine souveräne Herrschaft? Für seine Braut, für seine Gemeinde. Alles muss seinen letztendlichen Zwecken dienen. Alles muss seinem letztendlichen Ziel und seinem Plan dienen. Was ist denn sein letztendliches Ziel und sein letztendlicher Plan? Wo möchte er denn hingelangen nach Himmelfahrt? Was möchte er, was hat er weiter angefangen zu tun, bis er es vollenden wird, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist? Was macht Jesus? Jesus will, dass seine Braut vollendet wird und in seiner Herrlichkeit ankommt, um seine Freude zu genießen und ihn in Ewigkeit anzubeten. Das ist das letztendliche Ziel, was Christus vorhat. Dahin möchte er mit seiner Macht, mit seiner Autorität gelangen. Und das drückt Paulus aus, indem er sagt, er hat ihn in dieser Form der Gemeinde gegeben. Seine Autorität wird von ihm darin verwendet, dass wir am Ziel in seiner Herrlichkeit zu seiner Ehre ankommen. Wie drückt Paulus es aus? Was knüpft er in Römer 8, Vers 34 an? Der auch zu Rechten Gottes ist. Und was macht er dort? Der sich auch für uns verwendet. Jesus gebraucht seine Position, seinen Status aus Gnade für die Gemeinde, damit wir uns sicher sein können, jetzt, während wir hier leben, bewahrt zu werden, nicht verdammt und verurteilt zu werden, sondern in Herrlichkeit bei ihm ankommen. Das ist die Garantie, die er uns mit Himmelfahrt geben möchte. Das ist die Ermutigung, der Trost Gottes, der hinter Himmelfahrt steht. Das ist die Auswirkung dieser Information, Jesus Christ sitzt zu Rechten Gottes. Hinter diesem Bekenntnis, er herrscht, steht der Trost Gottes, er herrscht für deine Verherrlichung zu seiner Ehre. Für deine Verherrlichung, das verwendet die Bibel nicht in dem Sinne, dass wir die Ehre bekommen, sondern dass wir vollendet werden, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. So gebraucht die Schrift genauso diesen Verherrlichungsaspekt. Diesen Status benutzt, diese Macht benutzt Jesus für seine Gemeinde, für seine Braut. In Römer 8, Vers 34, ich habe es erwähnt, wird an diesen Rang, an diese Herrschaft Christi, dass ihm alles unterworfen ist, auch wenn wir das jetzt äußerlich, irdisch nicht sehen, diese Tatsache als viertes Argument mit angehängt. Es heißt, er ist zu Rechten Gottes und er verwendet sich für uns. Es wird generell hier in diesem Abschnitt in Römer 8, dieses für uns, wir haben es uns angeschaut, das deutlich machen, groß machen soll, die Gnade und Liebe, die Gott für seine Gemeinde hat. Das heißt, dass sich der Heilige Geist für uns verwendet. Das heißt, dass Gott der Vater für uns ist. Und jetzt heißt es hier, dass sich Christus für uns verwendet. Auf alle Personen der Dreieinigkeit wird dieses liebevoll zugewandte Rettungshandeln verwendet, um deutlich zu machen, Gott ist nicht gegen dich. Gott ist aus Liebe auf deiner Seite, obwohl du es nicht verdient hast. Diese Formulierung, der sich auch für uns verwendet, ist ein Hinweis darauf, dass Jesus Christus als Hohepriester unser Fürsprecher beim Vater ist. Schlag mit mir einmal Hebräer Kapitel 7, Vers 25 auf. Hebräer Kapitel 7, Vers 25. Dort finden wir auch einen Hinweis und eine Verknüpfung zu Römer 8 und dazu, was Jesus jetzt macht, wo er lebendig ist und wo er zu Rechten Gottes sitzt. Dort heißt es, zum einen Vers 24, dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Das heißt, er bleibt in Ewigkeit unser hoher Priester. Und jetzt Vers 25, daher vermag er auch diejenigen völlig zu erretten, das heißt, es zu vollenden, es wirklich umzusetzen und als Ziel zu bringen, die ihn auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Warum lebt Jesus? Was macht Jesus gerade zur Rechten Gottes? Er verwendet sich für dich und für mich, damit unsere Rettung gewiss ist. Damit unsere Rettung völlig ist, damit wir das Ziel wirklich erreichen und damit nichts uns aus seiner Hand reißen kann. Das macht Christus als Hohepriester, der sich für uns verwendet. Und der Hebräerbrief entfaltet dieses Verwenden mit wunderschönen Versen, die deutlich machen, dass Jesus als dieser Priester, der sich für uns verwendet, voller Barmherzigkeit ist und uns jetzt im Kampf gegen Sünde helfen kann, Hebräer 2. Der Hebräerbrief macht deutlich, dass Jesus als dieser Priester, der sich zu Rechten Gottes für uns verwendet, treu ist. Das heißt, er hört nicht damit auf. Er hat nicht Momente, wo so, oh, jetzt heute war ich nicht rechtzeitig am Arbeitsplatz, ne? Heute kann ich die Aufgabe nicht erfüllen. Er ist treu. Er ist beständig darin. Er ist darin verständnisvoll und sündlos und wir finden bei ihm Gnade. Diese Thematik, dieses für uns verwenden, wird in dieser Form im Hebräerbrief deutlich gemacht. Das ist der Jesus zu Rechten Gottes, zu dem wir, den wir anbeten und zu dem wir flehen. Wenn wir beten, wenn wir Christus anbeten, wenn wir mit unseren Klagen und unseren Bitten zu Jesus kommen, zu wem kommen wir? Erstens, zu demjenigen, der alle Macht hat, umzusetzen, was seinen Zielen dient. Zweitens, zu demjenigen, der versprochen hat, diese Macht zu deinem Besten zu gebrauchen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Zu deinem ewigen Besten, bis du in der Herrlichkeit ankommst. Das ist der Christus, an den wir glauben, zu dem wir beten und zu dem wir mit unseren Anliegen kommen. Er ist derjenige, der sich zu Rechten Gottes für uns verwendet. Wie äußert sich dieses Verwenden von Jesus Christus noch für uns? Ich möchte es in drei Beispielen erwähnen, wie Jesus Christus selber dieses Amt als Hohepriester schon auf Erden wahrgenommen hat, in zwei Beispielen. Es gibt das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu in Johannes Kapitel 17. Dort finden wir einen praktischen Einblick, was denn Jesus mit seinem Vater bespricht, was sie gemeinsam umsetzen wollen. In Johannes 17, ihr könnt einfach zuhören, ansonsten es auch gerne aufschlagen, macht Jesus zunächst einmal deutlich, dass er diesen Dienst nicht für alle Menschen tut, sondern er fängt an, deutlich zu machen, dass er es für diejenigen tut, die schon immer zu Gott gehörten. Für die Auserwählten, die sein Wort gehört haben und glauben. Für diejenigen, die zu Gott gehören, die sein sind, die zu ihm gehören. Und was bittet er sie als ihr Hohepriester, der die Macht hat, es auch umzusetzen? Er sagt zum einen in Vers 11, ich bin nicht mehr in der, Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Worum bittet Jesus? Dass wir bewahrt werden. Was heißt bewahren? Dass ein bestimmter Zustand nicht mehr aufhört. Dass etwas, was Gott geschaffen hat, nicht mehr zum Ende geht. Das heißt bewahren. Was soll bewahrt werden? Unser Heil. Den Status als Kinder Gottes gerechtfertigt zu sein durch den Glauben. Gott, Jesus sagt, bewahre sie. Er macht das Gleiche nochmal in Vers 15. Er sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Zum einen eine sprachliche Parallele, was wir gerade uns im ersten Johannesbrief anschauen. Dieses dem Bösen meint hier nicht Schwierigkeiten in der Welt, also das Böse, das uns widerfahren wird, wenn Menschen gemein zu uns sind. Dem Bösen bezieht sich hier konkret auf den, der das personifizierte Böse ist, letztendlich auf den Teufel. Christus hat uns nicht versprochen, dass das Böse in dieser Welt uns als Kinder Gottes nicht begegnen wird und uns nicht verletzt und uns wehtut. Aber was hat er versprochen? Dass der Böse uns nicht antasten kann. Dass der Böse uns nicht dazu bringen kann, letztendlich verdammt zu werden, sondern bewahrt zu werden. Christus als königlicher Hohepriester kümmert sich worum? dass du bewahrt wirst, dass dein Glaube bewahrt wird. Er sagt, ja, genauso, was bittet Jesus noch? Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige so durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Christus hat nicht nur das Anliegen, uns als errettete Kinder Gottes, uns und unseren Glauben zu bewahren, sondern Gott hat etwas mit uns vor. Wir sollen Christus immer mehr mit unserem Leben verherrlichen, indem wir ihm ähnlicher werden, indem wir geheiligt werden. Worum kümmert sich Christus als unser königlicher Hohepriester? Wozu gebraucht er seine Macht, die Kontrolle über deine Lebensumstände hat? Er gebraucht seine Macht, damit du letztendlich geheiligt wirst. Nicht damit du letztendlich immer mehr Rückschritte machst in deiner Beziehung zu ihm, sondern dass du ihm immer ähnlicher wirst. Er kümmert sich in Absprache als Fürsprecher mit seinem Vater darum, dass das geschieht. Und was finden wir noch in Vers 24? Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Worum bittet Christus noch? Dass diese Bewahrung und diese Heiligung ihr letztendliches Ziel in der Vollendung erreichen wird. Dass wir da sind, wo er ist. Nicht an einem Ort der Verdammnis, sondern ein Ort voller ewigen Freiheit, Freude und Anbetung für Herrlichung Gottes. Darum kümmert Jesus Christus sich um dich, um uns. Er hat versprochen, dass er zum Beispiel nicht zulassen wird, dass uns eine Versuchung trifft, die so groß ist, dass wir nicht widerstehen können, sondern dass er mit jeder Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Das macht Jesus jetzt aktiv in deinem Leben. In all deinen Versuchungen und Herausforderungen des Glaubens steht diese Verheißung Gottes, sie wird nicht so groß sein, dass er ihr nicht im Blick auf mir widerstehen könnte. Warum? Jesus macht gerade jetzt aktiv etwas. Dahinter steht das Gleiche, was er Petrus zugesprochen hat. Er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Auch wenn er versagt hat, auch wenn er dreimal verleugnet hat, welche Verheißung stand dahinter? Dein Glaube wird nicht aufhören. Das bedeutet bewahrt werden. Christus, zu Rechten Gottes, verwendet sich für uns, um unseren Glauben und uns zu bewahren. Und warum ist es so wichtig, dass Jesus ein königlicher Priester ist? Warum ist es so wertvoll, dass Christus sich nicht einfach nur für uns verwendet, sondern dass Paulus sagt, er sitzt, während er das tut, zu Rechten Gottes. Ein Versprechen nützt uns nichts, wenn wir nicht die Macht haben, es auch umzusetzen. Wir können ganz, ganz viele Dinge einander versprechen. Vieles davon, jetzt die Frage, was versprechen wir? Die Frage ist, können wir umsetzen, was wir versprechen? Christus kann alles umsetzen, was er verspricht, weil er König ist. Die Verheißungen Gottes, die Segnungen Gottes sind deswegen zuverlässig, weil er die Macht hat und die Kontrolle über jedes Atom, jede Zelle in meinem Leben, sie auch umzusetzen. Warum gilt die Verheißung, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen? Warum kommen wir am Ziel an? Warum wird unser Glaube bewahrt? Warum ist es möglich? Weil Christus König ist. Weil Jesus Christus regiert, weil er Herrscher ist. Und wir deswegen am Ziel ankommen werden. Im Kontext von Römer 8, in dem wir am Anfang uns angeschaut haben, was diese gefallene Welt, was die Herausforderungen und die Schwierigkeiten in diesem Leben kennzeichnet, in denen es viele Gründe gibt, Kummer zu haben und denen es berechtigte Gründe gibt, sich über bestimmte Dinge Sorgen zu machen, erklären uns diese Verse, dass es mindestens zwei Dinge gibt, mindestens zwei Dinge, über die wir uns keine Sorgen machen müssen. Erstens, Jesus Christus hat dir durch sein Erlösungswerk einen Platz in Gottes Familie erkauft. Das bleibt bestehen. In all den Dingen, die wir hier auf dieser Welt wieder verlieren können, die der Vergänglichkeit unterworfen ist, gibt es eine Sache, die nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist, nämlich dein Heil, weil es nicht von dieser Welt ist. Dafür sorgt Christus. Und die mindestens zweite Sache, die Christus garantiert durch diese Verse, ist, dass in den Schwierigkeiten und Nöten er als Gott über alles zu deinem ewigen Wohl regiert, weil du zu seiner Familie gehörst. Und das alles auf der Grundlage dessen, dass er uns Gnade gegeben hat. Nicht, was wir getan haben, nicht, was wir vollbracht haben, sondern weil er gestorben, auferstanden ist, sich zu Rechten Gottes gesetzt hat und sich dort für uns verwendet. Das ist der Trost und der Zuspruch, den wir hier in diesen Versen und den wir an Himmelfahrt finden können. Ich möchte mit Folgendem abschließen. Nur nochmal eine klare Definition, es hilft auch mir persönlich, in diesen Feiertag zu bringen. Wir feiern Weihnachten, weil wir dort die Geburt, ich muss anders anfangen. An Weihnachten feiern wir die Geburt unseres Retters, der für uns perfekt gelebt hat, um für unsere Sünden zu sterben. An Karfreitag feiern wir, auch wenn es in Trauer gekleidet ist, dass Christus dieses vollkommene Opfer vollbracht hat. An Ostern feiern wir, dass er siegreich auferstanden ist und uns deswegen lebendige Hoffnung bringt. Und an Himmelfahrt feiern wir, dass er der souveräne Herrscher ist, der sich zugleich als Priester für uns verwendet, damit wir am Ziel ankommen. Das ist die Feier von Himmelfahrt. Wir feiern heute, dass Christus herrscht und es dafür gebraucht, seiner Familie zu garantieren, in seiner Herrlichkeit anzukommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich möchte uns einladen, jetzt gemeinsam aufzustehen, weil wir, angeleitet vom Lobpreisteam, Jesus Christus als unserem König und Herrscher Dank und Ehre bringen wollen. Und danach werden wir zu einer Gebetsgemeinschaft eingeladen werden.